Hi und ein herzliches Willkommen. Wir sind Melina und Julius und das ist Galerie Television.
Der Podcast, in dem wir euch nur die feinsten Kunstwerke in Sachen Serien vorstellen.
In unserem Podcast besprechen wir Serien oder genauer gesagt erste Folgen, die man auch Piloten nennt.
Wir nehmen Storylines und Charaktere auseinander, reden über CreatorInnen und Hintergründe, prüfen Hard Facts und schauen in die Zauberkugel und stellen uns vor, wie es in der Serie weitergehen könnte.
Und am Ende beantworten wir die Frage aller Fragen. Continue watching? Ja, nein oder nur, um sich ein kleines bisschen aufzuregen.
Hallo Melina.
Hallo Julius. Wie geht's dir heute so?
Mir geht's sehr gut. Wir haben ja auch schon viel gelacht zusammen. Mhm. Und deswegen fühle ich mich gerade auch so ein bisschen leicht im Kopf, würde ich sagen.
Aber wenn das nicht genau das Richtige ist, um eine Podcast-Folge zu starten.
Voll, ehrlich gesagt, das ist ja ein total gutes Gefühl, weil der Kopf dann weniger wolkig ist.
Das stimmt. Oder auch mehr wolkig, weil alle Wolken sich ineinander schieben.
Nee, das wäre für mich eher ein negatives Gefühl. Ich finde, wenn man so viel lacht und quasi so viel Luft einatmet, ich finde, dann wird's eher frei.
Okay. Ja, sehe ich auch.
Wie geht's fast dir denn heute?
Ja, fast so wie der Himmel. Mir geht's nämlich gut, denn hier scheint heute die Sonne. Und das finde ich immer sehr schön, weil dann, finde ich, hat man schon direkt eine Leichtigkeit, mit der man in den Tag reinstarten kann auch. Und dann bin ich gerade von der Station hier zu dir hinspaziert, ein bisschen im Sonnenschein. Und es ist ganz witzig, ich habe dann auf dem Weg bin ich an einer Bushaltestelle vorbeigekommen und da saß so ein Daddy mit seinen Kids und das sagt man so, Kids. Und der hatte dann irgendwie ein Kind irgendwie auf dem Schoß und hat es da bespaßt und das andere Kind saß so mit so einem Schneeanzug in der Sonne in seinem Buggy und es hatte so alle Viere von sich gestreckt. Mund auf, das ganze Gesicht war voller Schokolade und der pinke Schneeanzug war einfach komplett voller Matsch und das Kind war einfach komplett ausgenockt und dann hat so die Sonne so richtig auf das Kind geschienen, da dachte ich so, oh, it's a mood.
Ja, das ist eine Stimmung.
Das ist eine Stimmung, da wäre ich auch gerne.
Ja, total, das verstehe ich. Aber ehrlich gesagt, ich musste so lachen, weil ich irgendwie dieses Wort, durch das Internet kann ich das Wort Daddy und auch Mami nicht mehr wirklich richtig hören, weil ich dann nur noch einfach halt an Daddies denke und an Mamis oder an Mothers. Also es ist ja alles irgendwie jetzt schon einfach so dann zu
besetzt.
Ja, so besetzt. Und bei Daddy denke ich ehrlich gesagt nur noch an Pedro Pascal, den Hauptdarsteller von The Last of Us oder auch von The Mandalorian. Weil er ja jetzt Big Daddy ist.
Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ich war nur so fixiert auf diesen kleinen Seestern von Kind.
Ja, süß.
Dass es irgendwie knuffig aussah.
Ja, Melina, ich habe übrigens heute auch mal eine Frage wieder mitgebracht, weil ich finde, dass wir uns alle hier hinter den Mikrofonen, wie auch die Menschen, die gerade Kopfhörer drin haben oder über einen Lautsprecher unsere Stimmen hören, immer noch besser kennenlernen. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, zum Beispiel jetzt heute auf dem Weg hierher, hast du da eine Musik auf den Ohren? Hattest du einen Podcast auf den Ohren? Gibt es was du gerade besonders hörst, gerne hörst?
Ja, und das ist ehrlich gesagt relativ witzig, weil ich muss sagen, ich wurde schon wieder so ein bisschen geinfluenced von TikTok.
Okay.
Und das ist ja eigentlich immer so ein bisschen weird, wenn man das sagt. Aber ich habe, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Miguel.
Okay. Also heißt nicht Miguel, sondern Miguel, meinst du?
Miguel wahrscheinlich heißt er. wiederentdeckt und das ist so ein R&B-Soul-Sänger aus den 2000ern. Okay. Und zwar habe ich ihn jetzt wiederentdeckt, weil er ist der Artist, der dieses Lied Sure Thing singt. Und das ist ja gerade auf TikTok so ganz groß mit dieser einen Line und das ist natürlich wieder so fast forward, dieses If you be a match, I'll be the rubber band. Nein, Quatsch. If you be the cash, I'll be the rubber band. Irgendwie so.
Ja, ehrlich gesagt lustig, weil da wusste ich zum Beispiel nämlich gar nicht, woher der Song kommt.
Und, genau, und das ist
ja so ein Song, den man gerade ganz viel hört. Auch ganz funny, ehrlich gesagt, dass wir jetzt schon wieder über was von TikTok reden, was natürlich ja einfach für uns in unserer Welt total dazugehört. Aber hier neben dir liegt auch gerade New York Magazine, was ich mir abonniert habe.
Na weil klar, du bist ein New York
einfach,
Boy.
Ich bin jetzt einfach diese Person. Ich dachte mir, ich bin jetzt einfach nochmal erwachsen und dann lese ich mir halt da irgendwie Artikel durch. Und da ist jetzt gerade so ein Artikel quasi so ein bisschen wie so die neue Knigge. Also was man quasi jetzt so irgendwie im auch Leben in der digitalen Kommunikation mit anderen irgendwie machen soll und machen darf und was nicht, was man unterlassen sollte. Und zum Beispiel eine der Regeln ist es, ich glaube es sind so 150 insgesamt, und eine der Regeln ist, man soll TikTok-Videos nicht erklären.
Okay.
Weil quasi halt gesagt wird, so ist es super schwierig, das irgendwie nachzuvollziehen und es nimmt natürlich auch so ein bisschen den Humor raus. Aber natürlich, jetzt geht es ja um was, eben dann um einen Artist oder um einen Song. Ich finde, das kann man dann schon verstehen. Aber ich verstehe schon, was sie meinen, so im Grunde quasi, wenn du dann wirklich so eine Videohandlung erzählst, ist es halt nicht dasselbe.
Ja, voll. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir so im Friends-Kreis ist es so ein bisschen so, dass voll viele Leute kein TikTok haben und dann mache ich immer irgendwelche Referenzen und alle gucken mich so ein bisschen irritiert an und dann muss ich es schon relativ häufig erklären. Aber vielleicht bin ich da auch einfach nicht so gut erzogen nach dem TikTok-Knigge.
Ja, ehrlich gesagt, ich bin mal gespannt. Ich habe den Artikel noch gar nicht zu Ende gelesen, aber so ein paar Sachen natürlich.
Aber ich habe die Überschrift gelesen.
Aber ein paar Überschriften habe ich gelesen und eine davon war das. und ja, ich bin mal gespannt, was da noch so drin steht. Aber ja, ich finde es eigentlich schon ganz irgendwie lustig. Es soll ja auch einfach unterhaltsam sein, dieser Artikel. Klar. Das ist ja jetzt keine, genau so geht die Welt und so geht's nicht. Aber zum Beispiel halt auch sowas wie, wenn man eine Person ghostet, dann ghostet die bitte for real. Zum Beispiel einfach solche Sachen irgendwie. Zum Beispiel, wenn du eine Person anfängst zu ghosten, dann melde ich auch 2 Jahre später nicht.
Ja.
Ja, ansonsten wollen wir vielleicht direkt über die Serie sprechen, die wir uns angeschaut haben.
Sehr, sehr gerne.
Wir haben uns nämlich diesmal die Serie Sort Of bei Wow angeschaut. Bei Wow gibt's die.
Mhm.
Und genau, vielleicht ganz schnell zu den Hard Facts.
Yes.
Es gibt 8 Episoden pro Staffel. Und aktuell gibt's jetzt eben die 2. Staffel oder die kommt jetzt gerade noch raus bei Wow.
Mhm.
Und diese 8 Episoden sind alle relativ kurz. Wobei ich schon auch vielleicht vorwegnehmen kann, dass in dieser ersten Episode, finde ich, in so 20, 25 Minuten sehr viel passiert ist.
Ja.
Und so kurz sind aber alle Episoden. Also ich finde, es ist sehr schön snackbar,
voll,
wie man so gerne sagt.
Die Szenen sind halt sehr kurzweilig, also.
Genau, wieder mal kann ich aber schon sagen, das ist mir ja immer ganz wichtig, dass wir dann schon herausgefunden haben, dass eine 3. Staffel bestellt ist.
Mhm.
Weil ich finde das ja wirklich irgendwie so eine meiner zumindest irgendwie so Checklistenpunkte, die eine Serie, damit wir sie euch hier vorstellen, für mich irgendwie haben muss, ist, dass man zumindest einen Ausblick hat, dass es nicht geht. Eben jetzt einfach nach 4 Episoden vorbei ist. Es sei denn, es ist eine Miniserie, die auf 4 Episoden ausgelegt ist.
Mhm.
Aber ansonsten finde ich das immer ganz wichtig, dass man irgendwie schon auch so ein bisschen weiß, so hey, die Serie, da gibt es noch eine kleine Zukunft zumindest jetzt erstmal.
Ja.
Und das ist dort so eben mit Sort Of. Ansonsten, ja, Melina, will ich eigentlich auch gleich nochmal den Titel besprechen.
Okay.
Weil ich muss
das
sagen.
Das machst du wohl gerne in letzter Zeit.
Ja, irgendwie habe ich mich jetzt so ein bisschen drauf festgefressen, irgendwie auf Titel, weil wir haben da auch schon bei The Tourist drüber geredet, dass ich ja auch fand, dass der Titel nicht so gut wirklich zur Serie passt. Oder nach dieser ersten Episode, die wir geschaut haben, haben wir darüber geredet in unserer Folge von Galerie Television. Und ich finde jetzt bei dem Titel, es ist nicht oft, dass ich das sagen würde, aber hier fände ich es eigentlich okay, hätte ich es okay gefunden, wenn es eine deutsche Übersetzung gibt. weil eigentlich bin ich ja dafür, dass die Titel auch im deutschsprachigen Bereich die Titel bleiben. Mhm. Aber ich finde, Sort of ist so ein bisschen, finde ich, zu weit sprachlich weg von einem allgemeinen Sprech, den jede Person vielleicht versteht oder der irgendwie jetzt so sinnig ist für Leute.
Mhm, weil es einfach so eine Redensart ist, die vielleicht noch nicht so hundertprozentig hier angekommen ist, meinst du?
Ja, und diese anderen Titel, sowas wie jetzt zum Beispiel The Tourist, ist ja irgendwie so nah dran an der deutschen Sprache. Mhm. Oder ganz oft sind ja Worte eingedeutscht. Und ich finde, so sort of ist es jetzt nicht. Insofern muss ich schon sagen, ja, hätte ich schon auch okay gefunden, wenn das jetzt irgendwie auf eine Art heißen würde oder irgendwie.
Mhm.
Oder ein bisschen, Punkt, Punkt, Punkt. Also irgendwie, dass es man irgendwie damit halt was im Deutschen macht.
Mhm. Ja, voll spannend. Mir geht's jetzt ehrlich gesagt gar nicht so damit.
Mhm.
Weil ich finde dann, ich meine, das sagst du ja auch eigentlich selbst, dass oft die eingedeutschten Titel dann auch schwierig sind oder irgendwie nicht so knackig irgendwie klingen. Und bei Sort of, ja, irgendwie finde ich, passt es halt schon, dann so geht's mir jetzt nicht.
Okay. Voll, es passt ja natürlich am besten irgendwie da. Und es ist natürlich ja auch von den CreatorInnen ausgewählt und so weiter. Ja. Also das macht natürlich alles total Sinn, aber ich finde, ganz oft haben wir ja auch im Deutschen irgendwie so einen englischen Titel und dann zum Beispiel nochmal so einen Bindestrich und einen Untertitel quasi. Und ich finde, sowas hätte man hier schon machen können.
Ja, okay, das stimmt. Damit man einfach so ein bisschen bessere Idee bekommt vielleicht.
Genau. Ich meine, man muss ja auch dann gar nicht, vielleicht ist es dann auch im Deutschen gar nicht sort of, die Übersetzung quasi von sort of, sondern vielleicht ist es sort of, Bindestrich und dann irgendwie nochmal was anderes, was so ein bisschen erklärbärig ist, sage ich jetzt mal. Aber was einem dann vielleicht die Serie nochmal näher bringt, weil ansonsten glaube ich schon, dass sowas ja, so easy das ist, aber sowas wie ein Titel kann ja einer Serie zum Erfolg verhelfen oder halt eben Leute, wenn es zu wenig greifbar ist, nicht reinziehen oder reinziehen, genau.
Ja, hast recht.
Genau, aber uns hat ja trotzdem, haben wir natürlich zu dieser Serie ja gefunden und haben dann jetzt die erste Folge geschaut. Vielleicht ganz kurz noch, genau, zu den CreatorInnen.
Ja.
Und zwar wurde es nämlich von Bilal Bey und Fab Filippo kreiert.
Mhm.
Und Bilal Bey ist auch die Hauptperson der Serie als schauspielende Person.
Mhm.
Genau, also ich finde es irgendwie ganz spannend, weil ich finde, ehrlich gesagt, auch, dass es so dieser spezielle Blick ist oder so eine spezielle Welt ist, die aufgebaut wird und so eigentlich die Geschichte hauptsächlich durch eine Person erzählt wird. Ich finde, das merkt man auch in der Serie direkt, weil sie mich auch direkt an andere so, sage ich jetzt mal, Ein-Personen-Serien
wie beispielsweise bei Fleabag oder sowas, dass halt wirklich die Hauptperson immer in jeder Szene da ist und es aus dieser Sicht
genau, und das ist so eine singuläre Vision, würde ich jetzt mal sagen, ist von einer Person und wie ihre Welt aussieht.
Ja, und wie die Welt aussieht von der Hauptperson, das können wir ja auch einmal ganz kurz als, wie sagen wir immer so schön, Plotline beschreiben.
Genau, wobei ich auch sagen muss, ich finde, bei der Serie ist es auch so, wie dann häufig in solchen singulären Blickwinkeln, eigentlich ist, finde ich, die Handlung gar nicht so sehr das Wichtigste. Also es passiert schon relativ viel. Also es passiert auch viel Plot eigentlich, auch relativ viel Story. Aber das Wichtigste ist eigentlich dann dieser eine Charakter im Mittelpunkt und was eben seine, ihre eben Probleme sind, wo irgendwie die unterschiedlichen, sage ich mal, das Berufliche
Beziehungen
ist,
zueinander.
Die Beziehungen sind, Familie ist und so. Und ich finde, hier ist es eigentlich auch so. Und im Mittelpunkt steht eben Sabi. Und Sabi ist eine nicht-binäre Person und in den Mid-20ern.
Ja, das fand ich auch wieder schwierig, weil ich habe das Gleiche so wie du, dass ich immer denke, alle sind älter als ich. Und ich hätte Sabi eigentlich auch eher so auf Anfang 30 geschätzt. Aber vermutlich ist es eher Mitte 20.
Genau, also Sabi ist um die Mitte 20.
Mhm.
Aber mir geht's ja auch so. Und irgendwie aber auch komisch, ne? Dann altern auch die Seriencharaktere mit einem irgendwie auf eine Art. Ich wäre auch gespannt, wenn ich jetzt heute nochmal einen Rewatch machen würde von zum Beispiel der Serie Girls,
ja,
die ja, glaube ich, sowieso schwierig teilweise gealtert ist.
Ja, das
aber ich glaube, da zusätzlich fände ich es auch interessant, wie alt ich die Leute jetzt einschätzen würde.
Mhm. Ja, voll. Wobei, die habe ich auch schon damals irgendwie viel älter als mich selbst eingeschätzt.
Naja, aber jetzt werden die Charaktere da ja jünger.
Ja, crazy. Okay.
Genau, aber insofern vielleicht auch noch zusätzlich ist es auch eine Serie aus Kanada.
Mhm.
Das heißt, da spielt auch eben die Welt
genau.
von Sabi.
Und ganz kurz einmal zu Sabis Situation. Sabi lebt mit der Schwester von sich zusammen und hat am Anfang auf jeden Fall noch einen Partner. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Und naja, ich würde sagen, es gab offiziell noch kein Coming-out.
Zumindest, innerhalb der Familie.
Genau, wenn es innerhalb der Familie bleiben soll, außer gegenüber der Schwester.
Genau, ich würde sagen, eigentlich sind wirklich so 3 oder 4 Punkte eigentlich so in Sabis Leben gerade so im Umbruch.
Mhm.
Oder würde ich sagen, in Bewegung. Das ist einerseits, wie du gerade gesagt hast, eben schon die Beziehung. Genau, weil Sabi ist zusammen Anfang dieser Episode mit Louis und diese Eröffnungsszene hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen an Girls erinnert, weil sie halt in so einem Restaurant stattfindet und ich weiß, dass in der ersten Episode von Girls hat Lena Dunham da so ein Gespräch mit ihren Eltern, wo sie quasi ihnen sagt, dass die Eltern ja froh sein können, dass sie nicht drogenabhängig ist. Und irgendwie gibt's da so eine Konfrontation und das soll quasi die Person da ganz gut so einführen. Und ich, es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich jetzt hier mit Sabi, irgendwie geht's thematisch da überhaupt nicht drum, aber irgendwie hat mich das so dran erinnert, dass eben so auch dann diese Figur jetzt eben eingeführt wird. Und auch weil quasi da auch jetzt ein harter Satz fällt eigentlich, weil man merkt eben, dass es irgendwie so ein bisschen zwischen den beiden sowieso irgendwie disconnected ist. Genau, und dann geht's eben darum, dass es Louis' Geburtstag ist. Und Sabi schenkt ihm dann eben oder macht ihm ein größeres Geschenk mit irgendwie so Konzerttickets und lässt da quasi eine Torte bringen und so. Und er unterbricht da halt und sagt so, du siehst mich überhaupt nicht. Und
ich wollte gar kein Geschenk.
Ich wollte keine Geburtstagsfeier,
kein
Geschenk. Und dadurch merkt man halt, da ist irgendwie auch die Beziehung, ja, scheint nicht so gut zu sein.
Voll.
Und das ist ja auch ein sehr harter Satz. Und das sagt Sabi dann auch. Weil es ist ja wirklich hart, zu einer anderen Person zu sagen, so, du siehst mich überhaupt nicht als die Person, die ich bin.
Und ja, und das fand ich auch voll krass, weil man muss auch sagen, an der Stelle, Sabi schenkt Louis nämlich Konzerttickets von Post Malone und dann wird auch kurz thematisiert, dass Louis den ganz toll findet, aber Sabi überhaupt kein Fan ist und eigentlich Post Malone kacke findet und danach sagt er ja, you don't see me, was auch irgendwie, finde ich, das auch nochmal so ganz komisch irgendwie bricht.
Ja, und was ja auch insofern halt smart ist, weil es klar eigentlich gerade das Konträre ist zu dem, was wir eigentlich gerade gedacht haben, das passiert, weil eben Sabi ja jetzt eigentlich ziemlich dann persönlich hier jetzt geschenkt hat und wirklich
selbstlos
auf die andere Person eingegangen ist. Und dann halt auch, finde ich, weil das irgendwie auch so, du siehst mich nicht als die Person, die ich bin, ist eigentlich in der Beziehung ein Spruch, der vielleicht auch andersrum ja auch funktionieren würde, weil schon irgendwie ja auch, also Sabi ist ja eben eine nicht-binäre Person, was ja eben auch nochmal quasi für viele Leute out of the ordinary ist und ist eben auch eine Person mit migrantischem Hintergrund, eben Canadian, Pakistani und Louis ist halt, sage ich mal, jetzt einfach halt so ein Hetero-Cis-Mann irgendwie oder zumindest dann halt irgendwie eine queere Cis-Person, aber man weiß irgendwie nicht so, er wirkt halt ein bisschen 0815 auf einen,
ja,
auf eine
voll.
Art. Also jetzt nicht, ja, deswegen ist es irgendwie so, ich finde, man fragt sich da eigentlich, ist es jetzt wirklich so, was er jetzt sagt? Oder ist es zum Beispiel halt auch so, weil das, ja, weil man halt so auch eine Person distanziert von sich.
Ja, voll. Und verletzt natürlich
und
auch.
Und verletzt. Und sieht er dann zum Beispiel auf der anderen Seite Sabi wirklich als die Person, die sie ist.
Mhm. Ja. Ja, schon. Also es ist halt krass, weil diese Szene geht vielleicht 2 Minuten. Aber sie
und
hat
wir reden jetzt schon 5 drüber.
Ja, aber weil sie halt wirklich irgendwie richtig krasse Tiefe hat.
Ja, und ich finde ehrlich gesagt, das ist mir auch wirklich einfach aufgefallen in der Serie, dass insgesamt auch einfach so in kurzen Abständen passiert auch relativ viel, was aber wirklich auch, darüber haben wir nämlich auch in der letzten Episode ja geredet, so über Exposition, quasi wie lerne ich Charaktere und Handlungsstränge kennen.
Voll.
Und ich finde, das ist hier einfach sehr, sehr smooth und smart gemacht.
Ja, weil man schon voll viele Facetten direkt kennenlernt einfach.
Genau, weil eben quasi Dialoge zum Beispiel nicht so funktionieren, dass mir jetzt dann hier nochmal gesagt wird, was eigentlich in den letzten Jahren Sache war oder irgendwie nicht nochmal eben genau ausgedrückt werden muss, so Happy Birthday, wir sind jetzt 3 Jahre zusammen oder so, sowas wird nicht gesagt, sondern ich fühle da halt oder ich kriege halt durch irgendwie dann Nebensätze oder durch irgendwie wieder Vibe ist und alles kriege ich so viel mehr mit, als eigentlich durch das, was halt gesagt wird. Ich finde, das macht halt ziemlich smarten so Dialog dann auch aus.
Ja, finde ich auch voll gut gemacht.
Ja, vielleicht gehen wir ansonsten zu den anderen Handlungssträngen, die es noch so in der Episode gibt. Ansonsten ist das Thema Job.
Ja,
finde ich, ist ein Thema.
Sabi hat nämlich mehrere Jobs, also zumindest 2, die wir jetzt in der Folge kennengelernt haben. Das ist zum einen ein Teilzeitjob als Nanny,
genau,
wo die Kinder einer Familie betreut werden, wo es eine Tochter und einen Sohn gibt. Der Sohn ist wahrscheinlich so 10 und die Tochter vielleicht so 13, denke ich.
Ja,
so vor
ich würde
Teenager.
Sagen, die, genau, ich würde die Tochter, oder ist schon so Teenager-ish.
Ja, und Sabi ist dafür verantwortlich, dann die Kinder aus der Schule abzuholen, in die Schule zu bringen,
ja, Termine zu machen,
zum Sport zu bringen, dann da zu warten, bis irgendwie der Tanzunterricht fertig ist und dann wieder nach Hause zu bringen. Und abends arbeitet Sabi in einer Bar. Hinter der Bar.
Genau, und ich finde, man merkt auch schon direkt, dass die Kids eine gute Beziehung mit Sabi haben. Und es geht aber auch sehr schnell eigentlich darum, dass Sabi entlassen wird aus diesem Job oder entlassen werden soll, quasi in ein paar Monaten oder so, denke ich. Also
Ende des Jahres.
Ende des Jahres.
Gesagt, ja.
Und ja, diese Szene fand ich auch schon ganz irgendwie witzig, weil sie halt so ein bisschen fremdschämig ist, irgendwie, weil es eben dann um diese Eltern geht, Bessie und Paul, und Paul halt da irgendwie eher dahinter ist.
Und es ist nicht, weil Sabi einen schlechten Job macht, sondern einfach, also man weiß nicht so hundertprozentig, ist das jetzt vielleicht irgendwie eine Geldsache oder ist es einfach so, ja, unsere Kinder sind jetzt alt genug, also das wird als Ausrede ja dann so vorgeschoben oder als Aussage vorgeschoben. Aber ist es wirklich so, weil zum Beispiel der Sohn, der 10-Jährige, fragt wirklich jeden Tag auch Sabi und holst du uns morgen von der Schule ab? Also man sieht eigentlich schon, dass sie voll als Kinder voll das Vertrauen in diese Nanny quasi haben, die halt so eine Konstante irgendwie ist.
Ja. Ja, ich glaube, darum wird es ja auch, jetzt sind wir schon in der Zauberkugel, aber darum wird es, glaube ich, auch dann gehen, können wir ja dann nochmal besprechen, weil es da ja auch dann nochmal einen Twist am Ende gibt. Und man merkt auch über die Episode, dass auch Sabi mit Bessie, mit der Mom, irgendwie auch nochmal ein anderes Verhältnis hat.
Mhm.
Also auch außerhalb des Jobs kommt Bessie dann nämlich dann in die Bar, in der Sabi arbeitet und da haben sie auch so einen Talk, der so ein bisschen, ich konnte den nicht genau ehrlich gesagt einschätzen, das war für mich so ein bisschen so ein Fragezeichen, aber vielleicht schon auch so ein bisschen eine Schwestern- oder Mom-Kind-Beziehung oder so. Also irgendwie haben sie da so, finde ich, schon auch mehr als
genau, es war halt schon irgendwie ein Deep Talk Vibe, aber ja, also da glaube ich, das wird nochmal dann spannend, wenn wir in die Zauberkugel schauen auf jeden Fall.
Genau, und ich würde sagen, ansonsten sind 2 Handlungsstränge eigentlich noch so vorne dabei einerseits eben die Familiengeschichte quasi. Also Sabby wohnt mit der Schwester zusammen und die Mom, also die wird eigentlich die ganze Zeit umgangen in der Episode von Sabby.
Genau, also Sabby geht nicht ans Telefon.
Genau, und dann aber ja, quasi ja, treffen die beiden aufeinander, weil die Mom eben dann in die Wohnung der Geschwister kommt, da zu Besuch ist, quasi um irgendwie Essen vorbeizubringen oder so. Und dann ist es ja auch so ein Moment, wo nämlich Sabby quasi zum ersten Mal anscheinend eben Make-up zum Beispiel trägt und so von ihrer Mom gesehen wird in eben in der Kleidung und einem Get-up quasi, was die Mom anscheinend nicht kennt. So präsentiert sich anscheinend Sabby, eigentlich hat sich so noch nie präsentiert.
Ja, und genau, dieser Konflikt damit irgendwie auch, das ist auf jeden Fall was, was sich dann auch immer wieder in der Folge zieht. Das wird vor allem dann vor diesem Zusammentreffen mit der Mutter klar, wenn es halt diese Telefonanrufe gibt, die dann abgelehnt werden von Sabbys Seite. Und dann gibt es natürlich noch den vierten großen Erzählstrang. Und da trifft sich Sabby mit, ja, einer anderen Person, mit der Sabby gut befreundet zu sein scheint. Oder vielleicht sind es auch Best Friends. Seven. Ja, weil das hat mich irritiert, weil manchmal wurde die Person auch King genannt.
Ja, siehst du, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber ja.
Oder also, vielleicht habe ich auch was falsch
vielleicht
verstanden.
Vielleicht ist das ansonsten ein Spitzname.
Ja. Na, auf jeden Fall ist es eine andere Non-Binary-Person und ja, die beiden scheinen halt Best Friends zu sein.
Genau, und Seven möchte, dass Sabby mitkommt nach Berlin. Musste ich ja auch wieder schmunzeln, weil eben dann darüber auch so geredet wird, dass Berlin ja so die queere Hauptstadt irgendwie Europas ist.
Und da fand ich es auch voll interessant, irgendwie so diesen Blick auf Deutschland auch aus dieser kanadischen Perspektive dann auch irgendwie zu sehen, weil zum Beispiel wurde dann gesagt, naja, Deutschland, das ist ja eine der einzigen Staaten der Welt, in denen ein drittes Geschlecht im Passport stehen darf. Und es wurde ja natürlich total positiv dort dargestellt, was ja natürlich auch eine total positive Sache ist. Aber ich finde sowas immer total spannend. Ja, so was aus einer anderen Länderperspektive einfach zu sehen. Weil wenn man dann hier lebt, denkt man sich so, naja.
Ja, ja, weil wir ja hier jetzt zum Beispiel immer noch in Debatten sind und immer noch irgendwie zum Beispiel irgendwie das Transsexuellengesetz irgendwie noch nicht das Alter abgeschafft ist. Und zwei Jahre Neues auf dem Weg ist irgendwie, dass es jetzt sich ja schon verbessern soll jetzt noch dieses Jahr. Aber klar, wir sind ja in diesen Diskussionen noch drin und sehen dann wahrscheinlich auch gar nicht so unbedingt jetzt das Positive. Und aber ich muss auch sagen, weil man glaube ich auch dann ja immer kritischer ist oder beziehungsweise natürlich auch näher dran ist bei Sachen, also zum Beispiel, wenn Seven das jetzt so sagt mit Berlin ist ja irgendwie das Queer Capital of the World oder sowas in die Richtung, naja, da bin ich halt auch ein bisschen kritisch, gehe ich damit um, weil ich ja ehrlich gesagt so ein bisschen die Meinung vertrete, dass wir ein bisschen aufhören sollten, immer wieder Berlin so als so offen und vielfältig und so zu feiern, weil ich finde, das ist nicht die Realität.
Ich glaube, das Schwierige ist einfach, dass man das natürlich macht, weil man es ins Verhältnis setzt, aber man orientiert sich halt immer an das Untere und sagt halt so, naja, überall anders ist halt schlimmer.
Ja, und das ist es wahrscheinlich, das, was halt natürlich auch, das ist ja in sich jetzt schon eine traurige Aussage, aber ich glaube halt, das ist genau das Problem. Also es ist natürlich ist es zum Beispiel in Berlin jetzt irgendwie, für mich auch zum Beispiel als Schulmann irgendwie zu leben, ist easier als jetzt vielleicht auf dem Dorf oder so, sage ich jetzt mal. Aber andererseits ist es halt auch dann immer nur so, was du halt sagst, besser als. Aber ist es wirklich gut? Ist es wirklich irgendwie so, wie es sein sollte, dass man eben keine Angst irgendwie vor Gewalt hat, dass es irgendwie, man nicht irgendwie beleidigt wird etc., was alles so passiert. Nee, es ist leider halt nicht. Also es passiert halt relativ viel und ja, die Hasskriminalität gegen die queere Community steigt halt jedes Jahr. Die gemeldete zumindest eben, was bei der Polizei landet. Insofern, ja, also Ich möchte jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber ich musste, war ich dann schon so, naja. Weil es einfach noch nicht da ist, wo es sein sollte.
Voll. Ja, total. Trotzdem ist Seven Feuer und Flamme und will jetzt diese Chance, in einem Atelier arbeiten zu können in Berlin, auf jeden Fall am Schopfe packen. Mhm. Und Seven will auf jeden Fall auch Sabby mitnehmen.
Ja, und dann ergibt sich über die Episode halt alles irgendwie dreimal hin und zurück. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt ehrlich gesagt vielleicht schon in die Zauberkugel reinschauen. Oder findest du, wir sollten noch was besprechen, was in der Episode jetzt passiert?
Was ich nochmal ganz spannend finde, ist, wie du denn so als Person Sabby wahrnimmst.
Ja, ich finde das spannend, weil ich finde, Sabby wirkt schon irgendwie auf eine Art distanziert.
Mhm.
Sie wird als Person ja auch häufiger gefragt, hey, hörst du eigentlich gerade zu?
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Are you even listening? Satz fällt so 2-3 Mal ziemlich präsent.
Ja, und ehrlich gesagt, man hat dann auch das Gefühl, dass Sabby nicht zugehört hat oder nicht ganz da ist. Ich finde, ja, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass, also ja, das fand ich irgendwie ganz spannend, weil ich kann jetzt Sabby als Person noch nicht einschätzen. Aber ich finde, das ist halt auch das Spannende und ich finde, da ist man schon wieder bei diesen, sage ich mal, AutorInnen-Serien, wie bei eben so anderen Beispielen, weil es da wirklich ja dann auch um die Komplexität von Persönlichkeiten geht, so im Kern. Und Sabby ist da auf jeden Fall auch weit oben irgendwie. Ich glaube, Sabby ist auch sehr komplex einfach als Person. Ich hatte das Gefühl, Sabby ist irgendwie detached, so ein bisschen.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das natürlich absichtlich so gemacht wird,
ja.
Um irgendwie auch so zu zeigen, naja, diese Person hat halt erstmal die eigene Identität komplett in Frage stellen müssen, hat irgendwie so eine Wandlung durchmachen müssen,
ja.
Und ist jetzt eine Person, die sich als non-binary bezeichnet. Was heißt das eigentlich? Und wie will Sabby gesehen werden von anderen Leuten? Und ich glaube, das ist dann halt auch einfach so, dass ja da so eine Art Schutzpanzer auf Sabby gelegt worden ist. Das finde ich nämlich super spannend, weil ich finde, sonst bei so Serien, die dann nur um eine Person kreisen, hat man schon irgendwie eine Einordnung von der Person. Also man denkt entweder so, okay, die ist sympathisch, die ist zwar weird zum Beispiel, aber sympathisch. Oder man denkt, ja, mit der Person würde ich gerne befreundet sein. Oder, oh mein Gott, die Person ist ja ultra anstrengend. Aber ich finde es voll spannend, wie die Entwicklung jetzt weitergeht oder sowas. Und ich finde, bei Sabby ist es so ein bisschen nicht so greifbar einfach, weil Sabby sich so rausnimmt, obwohl Sabby die ganze Zeit präsent ist.
Ja, voll. Wobei ich schon finde, dass quasi bei so ein paar so AutorInnen-Serien der letzten Jahre hatte ich auch dieses Gefühl, dass ich auch die Hauptperson nicht so gut direkt irgendwie einschätzen kann oder dass die halt sehr differenziert ist, sehr komplex ist. Und das waren dann auch die Serien, die ich wirklich super gerne geschaut habe.
Ich mag das auch
Also
gerne.
Zum Beispiel fällt mir da ein auch Please Like Me von Josh Thomas.
Mhm. Ja.
Eine australische Serie, die es bei Netflix zu sehen gibt. Auch eine Comedy, die ein bisschen fröhlicher, würde ich sagen, ist vom Ton vielleicht noch ein bisschen leichter.
Mhm.
Aber wo ich auch, ehrlich gesagt, die Hauptperson, die von Josh Thomas selbst gespielt wird, auch, der die Serie kreiert hat,
weiß man auch nicht so,
so ein
genau.
Bisschen also nicht, wo man halt so, es ist halt nicht mehr die klassische Hollywood-Geschichte. Es ist nicht mehr irgendwie Girl Next Door oder irgendwie, ich denke dann immer an den Journey-Song Don't Stop Believing. So ist es irgendwie jetzt nicht so in the Midnight Train going anywhere, sondern irgendwie ist es schon, es sind Charaktere, die halt komplex sind.
Genau, und es werden halt auch so ein bisschen die dunklen Seiten von den Charakteren gezeigt, dass halt zum Beispiel bei Please Don't Like Me, dass zum Beispiel bei Please Like Me, ist es ja nämlich auch so, dass ja, die, der Hauptcharakter dann eigentlich auch ein bisschen eine Assi-Nummer fährt, so. Und man kann es dann irgendwie nachvollziehen, aber irgendwie denkt man so, ah, das ist schon irgendwie eine Arschloch-Nummer. Aber es ist halt einfach menschlich so. Und dadurch sind, finde ich, solche Serien dann schon so, dass man, dass es irgendwie dann doch irgendwie relatable ist. Und ja, wie du sagst, halt nicht dieses Disney-Märchen.
Ja, oder wo ich das auch so krass hatte, war auch eine sehr gute Serie, ist von Michaela Cole gewesen. I May Destroy You.
Mhm.
Ich meine, da geht es natürlich auch wieder um nochmal andere Thematiken. Aber so auch im Kern einfach halt um komplexe Leute. Mhm. So. Und da auch Michaela Cole auch ja dann kreiert, spielt die Hauptrolle und spielt da auch einfach eine komplizierte Persönlichkeit. Ja. Und deswegen, also ja, ich bin, ja, wie man vielleicht auch schon durchhört, einfach auch so Fan, ehrlich gesagt, ja von so, wie ich es am Anfang meinte, singulären Visionen.
Ja.
Weil so gern ich eben auch Serien schaue, die so riesige Welten aufmachen und wirklich irgendwie so alles in unterschiedlichsten Farben malen, mag ich auch, wenn ich mal auf so einer kleinen Serieninsel sitze und da einfach nur wirklich so ein paar Quadratmeter erstmal habe und dadurch eine spezielle Farbe an Sonnenbrille irgendwie dann die Welt gezeigt aufsitzen. Bekomme.
Ja, sehr schön gesagt, Tobias. bist du bereit für die Zauberkugel?
Ja, lass uns in die Zauberkugel schauen.
Zauberkugel.
Ja, Melina, was siehst du denn in der Zauberkugel?
Ja, ich glaube, die größte Frage, die ja so ein bisschen im Raum steht, ist dann, ob Sabi mit Seven nach Berlin gehen wird.
Mhm.
Und da werde ich jetzt nicht spoilern, aber am Ende der ersten Folge passiert noch etwas, was diese Pläne dann vermutlich erstmal auf Eis legt.
Mhm.
Zumindest wird es jetzt nicht so sein, dass Sabi am kommenden Montag nach Berlin fahren wird.
Ja.
Und genau, also ich frage mich so ein bisschen, in was für eine Richtung im Allgemeinen überhaupt die Serie geht, weil das, was passiert am Ende, ist schon ziemlich dramatisch.
Ja.
Und ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass es natürlich total die Leichtigkeit rausnimmt aus der Serie, wobei jetzt auch gar nicht die erste Folge so nur von Leichtigkeit geprägt war, eigentlich auch gar nicht. Aber das, was dort dann passiert, ist schon ja sehr schwer.
Ja, weil ich glaube, man kann es ja so jetzt irgendwie sagen, dass es auf jeden Fall eben um diese Familie geht, für die Serbi Nanny ist.
Mhm.
Und eben was passiert, dass man eben denkt, naja, da wird Sabi jetzt wohl dann bleiben, sich kümmern.
Genau. Und ja, deswegen, das finde ich halt super schwierig, gerade noch einzuschätzen, ob es dann irgendwie, ob es jetzt einfach in der Serie um quasi allgemein darum geht, dass zum Beispiel jedes Individuum irgendwie sein Päckchen zu tragen hat, um das jetzt mal irgendwie so plakativ irgendwie auszudrücken, dass es immer irgendwelche Schicksalsschläge oder Entscheidungen gibt, die halt irgendwie eine Auswirkung auch auf andere Personen haben.
Mhm.
Oder ob das sozusagen dieser Schicksalsschlag, der dann da in der Familie passiert, quasi gar nicht so krass im Mittelpunkt steht, weil ja natürlich alles aus Sabis Sicht irgendwie erzählt wird. Ja, ich finde es irgendwie super schwierig gerade zu sagen. Was siehst du denn in der Zauberkugel?
Also ich sehe ehrlich gesagt keine konkreten Handlungsstränge auch, weil ich halt glaube, dass es wirklich einfach so sehr um die Charaktere geht.
Mhm.
Ich sehe in der Zauberkugel hauptsächlich ein Wort ganz, ganz groß und das ist Familie.
Mhm.
Ich glaube, es wird viel darum gehen, was ist Familie, wie sind die Familienbeziehungen, was ist Chosen Family, also das ist ja ein Begriff, den man so in der queeren Community vor allem benutzt, was ist eben quasi die ausgewählte Familie, weil ja viele queere Menschen auf unterschiedliche Art und Weise eine Problematik vielleicht haben oder zumindest irgendwie eine Herausforderung, irgendwie was, was eben nicht ganz so leicht ist, wie es sich anfühlen sollte, vielleicht idealerweise, wenn es um Familie geht. Weil die zum Beispiel vielleicht die sexuelle Identität oder auch zum Beispiel in dem Fall die Gender-Identität nicht verstehen von einer Person. Und deswegen, ich habe ja schon nämlich das Gefühl gehabt, dass Serbi eben mit Bessie, eben der Mom, der Nanny quasi, also der Familie, für die Serbi Nanny ist, mit ihr ein besonderes Verhältnis hat, was irgendwie Chosen Family ähnlich für mich irgendwie wirkt und auch insgesamt mit der Familie, obwohl es ja eben mit Paul ein bisschen so hakeliger war über die Episode, aber andererseits ja auch eine spannende Dynamik ist. Da will man ja auch irgendwie noch mehr wissen, weil, und das fand ich auch ehrlich gesagt, wollte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, ich finde eigentlich, dass die Serie insofern auch einen smarten Job gemacht hat, dass sie manchmal, finde ich mich zumindest, irgendwie habe ich mich als zuschauende Person manchmal ertappt gefühlt, weil ich in Situationen manchmal durch wahrscheinlich ja auch meine eigene Prägung und das für viele Leute einfach das Thema natürlich auch mit irgendwie nicht-binären Menschen noch relativ irgendwie neu ist und solche Geschichten leider noch nicht so oft erzählt wurden, auch wie jetzt zum Beispiel diese Geschichte, weswegen sie natürlich auch besonders irgendwie spannend ist und wichtig. Aber dass ich mich da so ein bisschen ertappt gefühlt habe, wie meine Erwartungshaltung an die Geschichten ist. Weil es ist zum Beispiel so, dass wenn Bessie und Paul dann eben Serbi kündigen, dann sagt er zu Serbi, ja, hier, wir wollten dir das auch schon mal ein bisschen im Voraus sagen, weil für Leute wie dich ist es ja nicht so easy, einen anderen Job zu finden. Und quasi so, wie man wahrscheinlich durch diese Gesellschaft irgendwie so kulturell aufgewachsen ist, denke ich ja dann leider auch so. Er meint jetzt Personen, die nicht binär sind. Er meint queere Menschen zum Beispiel. So.
Oder vielleicht halt für Migrations-Hintergrund.
Genau, oder das. Also so einfach diese ganzen quasi Layers, die es eben so gibt an Diskriminierung, die Serbi ja als Person auch eben intersektional ja nochmal unterschiedliche eben Stufen hat, leider, durch die Serbi als Person diskriminiert wird. Also ist eben dann irgendwie Queerness, Color of Your Skin, ist eben irgendwie so viel dann. Und dann geht's aber eben später quasi, geht's nochmal, wenn sich dann Paul und Serbi nochmal treffen, dann im Gang, in der Wohnung, geht's nochmal um dieses Gespräch. Und da sagt er dann noch so, hey, ich wollte das übrigens nochmal klarstellen. Es ging ehrlich gesagt darum, dass du so eine verschlossene Person bist. Und natürlich, also ich glaube, diese Serie spielt natürlich genau damit auch. Und ich fand es aber halt auch so spannend, weil das ja genau diese Erwartungshaltung ist. Und das ist ja auch eigentlich irgendwie dieses Schlimme, weil quasi man die Person dann nur in eine Schublade und quasi eine Opferrolle reinsetzt, in der die Person jetzt halt eben gar nicht sein muss oder so. Also so meine Narrative setze ich eigentlich dann auf die Narrative drauf.
Ja, voll.
Und das merkt man auch bei dem Treffen mit der Mutter. Weil auch
mit Serbis Mutter.
Mit Serbis Mutter, genau. Weil auch da denkt man irgendwie, dass Serbis Mom jetzt zum Beispiel das Make-up anspricht. Aber das macht sie nicht, sondern Serbis Mom sagt nur, hey, du weinst ja.
Ja,
also
voll.
Das sind halt diese so, das fand ich irgendwie total spannend. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Doch, ums Thema Familie. Deswegen glaube ich halt auch so, das wird eigentlich so, ich glaube auch da wird es einfach viel drum gehen und auch um diese Beziehungen. Ja, ich glaube, es geht um auch einfach Heilung von Beziehungen und der Beziehung zu sich selbst.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall was ich auch sehe. Und klar, es ist natürlich ein weiteres Thema, aber an einzelnen Handlungssträngen kann man das auf jeden Fall noch nicht absehen. deswegen frage ich jetzt auch schon direkt.
Yes.
Die Frage aller Fragen, wie wir sie ja hier immer nennen.
Die Frage aller Fragen.
Continue watching. Ja, nein.
Oder
nur, um sich ein kleines bisschen aufzuregen. Ja, wie sieht's bei dir aus, Julius?
Also ja, ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. Mhm. Ich glaube, man hat es ja schon ganz gut gemerkt, eigentlich so jetzt ja, über unsere Episode hier, dass ich bin hooked und ich freue mich auch ehrlich gesagt total, weil ich eben, wie ich ja schon gesagt habe, diese AutorInnen-Serien, diese Serien durch einen Blickwinkel, durch eine Person erzählt, sehr gerne mag. Und ich finde, da sind aber quasi, dass es so wirklich eine gut erzählte Geschichte ist, aus dieser einen Perspektive, kommt nicht zu häufig vor. Also klar, wir haben ja jetzt schon einige auch aufgezählt, aber das war ja trotzdem so der Abriss irgendwie der letzten 15 Jahre vielleicht. Und ja, deswegen freue ich mich da und ich glaube, ich werde das auch relativ schnell durchhaben. Und ich könnte mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, und das finde ich ja auch ganz nett, irgendwie sich schon das so zu denken, viele solcher Serien sind ja auch mittlerweile dann auf eine gewisse Staffelanzahl ausgelegt und ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Sword of jetzt auch so eine Serie ist, die jetzt ja noch verlängert wurde für die dritte Staffel und dann endet sie auch damit.
Ja, glaube ich ehrlich gesagt auch.
Also das könnte ich mir einfach gut vorstellen, dass es quasi so schon alleine von den beiden jetzt eben in dem Fall von den beiden AutorInnen, dass eben so ein Plan gemacht wurde, okay, erste Staffel, es geht um Healing, zweite Staffel um was weiß ich und dritte Staffel um dieses Thema, dass man immer schon
und
so
am Ende fährt Savvy nach Berlin.
Das hoffe ich nicht für Savvy. Quatsch, aber das kann natürlich schon sein, dass dann eben zum Beispiel nochmal ein neues Leben beginnt, nachdem man eben mit alten Dämonen nochmal irgendwie abgeschlossen hat, geheilt ist oder quasi, man heilt natürlich das ganze Leben lang, aber so gewisse Sachen passieren. Und deswegen freue ich mich da und ich würde auch noch ansonsten sagen, ich habe ja jetzt schon so viele irgendwie AutorInnen-Serien besprochen oder ganz kurz hier angerissen, aber ich will noch eine mehr ins Boot holen. Für Fans von Insecure, finde ich, ist nämlich die Serie, würde ich auch empfehlen. Also wirklich von diesen ganzen so einperspektivischen Serien, würde ich das sagen. Und Insecure war zum Beispiel die Serie, die ich davor auch bei Wow oder Fresky geschaut habe und die mir ein ähnliches Gefühl gegeben hatte. Das ist eine Serie von Issa Rae, von einer schwarzen Amerikanerin und die erzählt da eben auch ihre so singuläre Vision. Teilt die mit uns.
Und da ist ja auch wieder so ein etwas chaotischer Main Character.
Genau, auch chaotic.
Auch wieder eigentlich so über an diese Job-Geschichte
auch
gebunden.
Job, genau. Ja. Und ja, und trotzdem halt auch so eine ganz eigene tolle Energie. Und das, fühle ich da jetzt auch. Wie ist es denn bei dir, Melina?
Ja, also ich habe auch total Lust weiterzuschauen, weil ich fand den Cliffhanger jetzt am Ende der ersten Episode auf jeden Fall super stark und ich möchte jetzt einfach wissen, wie es weitergeht. Und ich finde, es ist eine Serie, die ist, das hast du ja auch schon ganz am Anfang gesagt, sehr snackable. Also jede Episode hat 20, vielleicht 25 Minuten. Das dauert jetzt nicht so lange, das kann man nochmal irgendwie so ganz nett irgendwie, ich sag mal, zwischendurch machen. Es ist jetzt keine Serie, glaube ich, wo man sich wirklich hinsetzen muss und sich darauf einlassen muss, richtig. Und also obwohl es natürlich auch sehr schwere Themen thematisiert, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich so in eine Welt abtauchen muss oder sowas, um reinzukommen vom Mut und Feeling her. Und von da aus habe ich total Lust, weiterzuschauen. Ich finde nämlich auch, ich hatte manchmal auch so ein paar Erinnerungen, auch wenn das thematisch eigentlich und auch vom Alter des Casts her nicht so passt. Aber ich habe so gedacht, na, vielleicht gefällt das auch Leuten, die zum Beispiel Heartbreak High gut finden, weil da ist es ja auch wieder so ein bisschen ähnlich. Also es ist ja, wie gesagt, gar nicht so eine Show wie die du jetzt zum Beispiel genannt hast in dieser Podcast-Episode. Aber bei Heartbreak High ist es ja auch so, dass wir eine Hauptprotagonistin haben, Emery, und die ist ja auch so ein bisschen all over the place und irgendwie weiß man da auch nicht, was irgendwie abgeht so richtig. Und ich finde, das ist bei Sabby irgendwie auch, haben wir jetzt auch besprochen, und das ist irgendwie auch so. Und deswegen will ich auf jeden Fall wissen, in was für eine Richtung sich Sabby entwickelt und ja, wo die Reise hingeht. Okay, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon wieder am Ende angekommen.
Ja, und ich würde sagen, aber ich will wieder einen Diamantenwert aussprechen.
Okay.
Ja. Ich würde sagen, es ist wieder 10 von 10.
Es ist eine 10 von 10 bisher.
Ist für mich 10 von 10, Diamantenwert, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und genauso, ehrlich gesagt, bis auf Girls, wo ich irgendwann auch gerne nochmal einen Rewatch machen möchte. Mhm. Ansonsten, die genannten AutorInnen-Serien würde ich auch gerne alle nochmal empfehlen.
Und wie immer findet ihr alle genannten Serien auch in unseren Shownotes.
Genau. Damit würde ich sagen, happy binging.
Happy binging.
Und bis zum nächsten Mal bei Galerie Television.